Herzlich willkommen bei Prantls 5a. Angenehm anders als alle anderen. Das heisst es auch heute wieder in meinem Strategie-Podcast. In dem Podcast, wo ich mit erfolgreichen Unternehmern über die Einzigartigkeit von ihren IT- und Softwareunternehmen diskutiere. Zu deiner Inspiration und als Motivation für die eigene Arbeit am Unternehmen. Mein Name ist Urs Prantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home Sweet Home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimerige Cloud-Umgebungen für ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud einziehen, performen, fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informieren Sie sich jetzt auf unserer Homepage, copit.ch. Wir schreiben Donnerstag, den 1. Februar 2024. Heute Morgen reden wir über das Unternehmen Octopus Cloud. Octopus entwickelt und betreibt eine sogenannte SPLA-Licensing-Plattform für Service Provider. Was das genau ist, das werden wir heute Morgen in dem Podcast lernen. Das Unternehmen zählt 30 Mitarbeiter, hat seinen Hauptsitz in Zug und ist 2013 gegründet worden, mittlerweile also über 10 Jahre alt. Die Firma betreut weltweit rund 400 Kunden. Mein Gast heute Morgen ist der Mitgründer und CEO Bahadur Durak. Bahadur, ich freue mich sehr, dich heute Morgen in meinem Podcast zu haben. Bitte stell dich doch mal selber vor.
Ciao Urs. Zuerst mal vielen herzlichen Dank, dass ich überhaupt dann da dabei sein darf. Es hat mich mega gefreut. Danke vielmals für die Einladung. Ich bin der Bahadur Durak. Wie du schon gesagt hast, ich bin einer der Mitgründer von der Firma Octopus Cloud. Und lebe da im Bar, im Kanton Zug, mit meiner Familie. Ich habe zwei Kinder und glücklich und zufrieden in der Schweiz.
Sehr schön, ja.
Ja, vielleicht ein bisschen zum beruflichen Werdegang. Mhm. Ich habe für eine lange Zeit bei der Microsoft in der Schweiz gearbeitet und bin dort im License Compliance Team gewesen. In dem Team haben wir zum Beispiel die Piraterie in der Schweiz analysiert, da alle Software von Microsoft korrekt lizenziert worden sind oder nicht. Oder wir haben auch Firmen haben wir auch analysiert und geschaut, haben die genug Lizenzen oder sollte man da vielleicht mal mit ihnen reden, um eine Lösung zu finden, damit man dann korrekt lizenziert ist und so weiter und so fort.
Wann ist das etwa gewesen, Halter, so zeitmässig?
So 2007 angefangen und dann bin ich 6-7 Jahre dort gewesen und danach bin ich zuerst zu einem Reseller von der Microsoft, Inside Technology, wo ich aber eine regionale Rolle gehabt habe. Dort bin ich für 16 Länder zuständig gewesen und habe wieder die Service Provider betreut rund um das Thema Licensing.
Du hast jetzt gerade angefangen mit deinem Beruflichen. Was hast du gelernt? Wie kommt man, also was macht man, damit man schlussendlich in so einem Thema in ein Land? Das würde mich noch interessieren.
Genau, also gelernt habe ich mal also einen mechanischen Job und bin einfach immer IT-affin gewesen, bin dann in die Programmierung reingekommen. Und habe dann grosse CNC-Anlagen programmiert und bin dann so sozusagen in die IT reingekommen. Und habe dann gemerkt, dass IT mich viel mehr interessiert. Mir haben die Diskussionen über Programmiersprachen zum Beispiel extrem gefallen. Das sind so halbe Religions-Battles gewesen, was jetzt besser und was schlechter ist. Und dann habe ich mich umorientiert und geschaut, wie kann ich in die IT Branche reingekommen und bin dann sozusagen über eine Firma, die Dienstleistungen gemacht hat für die Microsoft, in die Microsoft selber reingekommen und in dieser Firma habe ich Softwareentwickler betreut, also die ISVs. Ja. Und habe ihnen geholfen mit den Technologien, die Microsoft angeboten hat und dass sie mit der Microsoft Technologien arbeiten. Und dann bin ich in der Microsoft drin gewesen und bin dann in die Lizenzierungsabteilung reingekommen. Und dort, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das auch müssen lernen, also von Anfang an. Es gibt da keinen Beruf, der einem auf das vorbereitet.
Ja, definitiv,
Also, es gibt so viele Wechsel, so viele verschiedene Sachen. Das muss man irgendwie mal anfangen lernen und dann versuchen immer am Ball bleiben.
Ist das ein bisschen Zufall, dass du dort gelandet bist, gehöre
ich
raus?
Ich würde schon sagen, ja. Es ist Zufall, ja. Aber ich muss auch sagen, es ist auch nicht ein Job für jeden Mann. Viele finden das extrem trocken, langweilig, es interessiert niemand. Ich habe das, wenn ich jetzt zurückschaue, einfach immer ein bisschen als Herausforderung gefunden. Ich habe verstanden, dass es ein ziemlich schweres Thema ist, auch komplex zum Verstehen. Und mir hat das immer Spass gemacht, anderen zu helfen, korrekt lizenziert zu sein oder die Regeln richtig verstehen, damit man halt, dann korrekt oder compliant unterwegs ist.
Tönt für mich so ein bisschen nach Software-Buchhaltung, Gänsefüßchen, oder? Also ich glaube, man muss ein bisschen eine Buchhalterseele haben.
Absolut, absolut. Also da geht's, wie du sagst, wirklich um Buchhaltung. Also was habe ich installiert, was läuft auf meiner Infrastruktur und auf der kaufmännischen Seite, was habe ich dann gekauft und ist das... stimmt das alles überein von dem, was ich verwende und was ich gekauft habe? Oder gibt es da irgendwelche Gaps? Es kann sein, dass ich zu viel gekauft habe oder zu wenig gekauft habe und dann kann man das dann schön in Einklang bringen.
Was hast denn du so alles erlebt in deiner Microsoft-Zeit jetzt bezüglich Licensing?
Oh, ganz viel. Also ich muss wirklich sagen, es gibt mega viel, vor allem in der Schweiz, Leute, die sich wirklich Mühe geben, korrekt lizenziert sind, wo das aber, weil es einfach ein komplexes Thema ist, nicht schaffen. Auch vielleicht von der Unternehmensgröße her. Also wenn bei dem SPLA-Lizenzprogramm muss man monatlich melden, was man genutzt hat, als Software von der Microsoft. Manchmal, ich meine, wenn du 10'000 Server hast, klappt das nicht einmal innerhalb von einem Monat, nur zum herausfinden, was habe ich überhaupt da. Also Firmen eben, die sich mega Mühe gegeben haben, die alles probiert haben und es nicht geschafft haben. Ich habe so viel gesehen. Ich habe aber auch wirklich Kriminelle, sage ich jetzt mal, gesehen, die bewusst betrügen, Sachen verkaufen. Wir haben auch bei der Microsoft Sachen gemacht wie Mystery Shopping, eben, wo man dann gehört hat, dort und da verkauft jemand Lizenzen, die er nicht dürfte. Und dann sind wir dort schauen, ob das stimmt, nicht stimmt und so. Also alles Mögliche. Bestechungsversuche, weil wir haben dann natürlich auch bei ein paar Firmen Audits gemacht. Und dort hat das natürlich, also die haben dann gewusst, dass sie ein gröberes Problem haben und dann haben versucht, irgendwie aus dieser Nummer rauszukommen. Wobei ich muss sagen, unsere Absicht war nie, eine Firma zu zerstören. Also Microsoft ist auch extrem bereit und kollant gewesen, um dann irgendeine Lösung zu finden, die beiden passt sozusagen. Also das Ziel war nicht, ich nehme jetzt das ganze Geld und mir ist es gleich, wie es dieser Firma danach geht. Das ist überhaupt nicht der Fall gewesen.
Kannst du sagen, so rein grössenordnungsmässig, wie viel von diesen Unternehmen damals eher überlizenziert waren? Das gibt es ja vermutlich auch. Also, zumindest kann ich aus meiner eigenen Erfahrung das bestätigen. Mhm. Wie viel davon vielleicht eher unterlizenziert sind, also zu wenig gehabt. Und was etwa so die Lizenzvolumen gehabt, die sie tatsächlich genutzt haben?
Also, ich kann dir zwei Sachen sagen, die interessant sind. Mhm. Erstens, dazumals, die Piraterierate in der Schweiz ist bei 25% gewesen. Das heisst, jede vierte PC hat eigentlich keine Lizenz gehabt.
Das ist Geschäft und Privat.
Geschäft gemeint, und Privat, genau.
Okay.
Was eine extrem hohe Zahl ist, weil in der Schweiz, ist man ja eigentlich korrekt. Also, da geben sich ja wirklich viel Mühe, korrekt sein und compliant sein, versucht sich an die Regeln zu halten und so weiter und so fort. Und man hat dann gesagt, okay, wenn das in der Schweiz schon 25% ist, wo ja alle sich eben Mühe geben.
Und das nötige Kleingeld haben in der Regel,
ganz
oder?
Genau, ganz genau. Wie sieht es denn in der Rest der Welt aus, oder? Microsoft hat dann auch wirklich realisiert, dass sie vielleicht ein grösseres Issue haben mit dem Lizenzierungsthema. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, ich muss wirklich sagen, fast jedes Unternehmen hat irgendwo durch eine Überlizenzierung und eine Unterlizenzierung. Als Beispiel, man kann bei Windows-Lizenzen unterlizenziert sein, aber bei Office kann man überlizenziert sein. Das Problem ist nur, im Fall von einem Audit, also wenn Microsoft dann wirklich mit einem Auditor kommt und dich überprüft, interessiert Überlizenzierung eigentlich niemand. Weil dann heisst es eigentlich, du hast die Lizenzen gekauft, du hättest die Möglichkeit gehabt zu nutzen, wenn du es nicht nutzt, ist das wie dein eigener Fehler.
Man fokussiert, das wird also nicht gegengerechnet mit der Unterlizenzierung. Nein.
Leider nicht.
Also wie in einer Bilanz oder einer Erfolgsrechnung.
Genau. Aber mittlerweile, also wir als Octopus unterstützen auch Firmen, wenn sie ein Audit haben. Und da tun wir natürlich das schon, wenn man eben mit der Microsoft dann verhandelt, tun wir das Thema finanziellen Schaden natürlich schon ansprechen. Ich meine, wenn wir natürlich viel Software finden, die nicht genutzt wurde, wir stellen dann das schon gegenüber der Unterlizenzierung und nutzen das schon als Argument, wenn man dann mit dem Microsoft verhandelt.
Jetzt, bevor wir da weiterreden, glaube ich, wäre es Sinn, wenn wir den Begriff SPLA kurz würden erklären. Was heisst SPLA genau?
Genau. SPLA bedeutet Service Provider License Agreement. Und das ist eigentlich der Microsoft-Vertrag, wo an einer Firma das Recht gibt, Microsoft-Software so viel wie man will zu installieren auf der eigenen Infrastruktur und das als ein Service an einer Drittpartei delivered. Genau, also wenn du den Vertrag unterschreibst, bekommst du eigentlich Zugang über zu allen Microsoft-Produkten. Du kannst das abladen und Millionen Mal installieren, so wie du das willst. Und am Ende vom Monat musst du einfach melden, was du vermietet hast und mit was du Geld verdient hast, sozusagen. Und dann kommst du dann eine Rechnung über. Und das sind immer Firmen, die eben IT-Dienstleistungen anbieten, so in der Schweiz, so typisch zum Beispiel Swisscom IT Services oder Green oder ich habe gerade gestern einen anderen Podcast von dir gelassen, dort ist Swisscloud zum Beispiel erwähnt worden. So, das sind so typische Firmen, wo Klassiker, Infrastructure as a Service oder Virtual Desktops und so weiter und so fort so Sachen anbieten. Genau.
Das heisst, wenn ich es richtig verstanden, das Thema SPLA gibt es erst seit wir Cloud Computing machen. Vorher hat das gar keine Rolle gespielt.
Mal, also das gibt es ein bisschen länger. Früher hat das aber Application Service Provider geheißen, also wenn man ein ISV ist und irgendeine Applikation.
ASP, oder?
Genau. Aber danach, also eben, wo ich bei der Microsoft gewesen bin, hat das Thema zuerst Elastic Data Center geheißen, wo es Cloud eigentlich gar noch nie in dem Sinn so gegeben hat. Und man hat dann gemerkt, dass man das mit dem SPLA-Modell kann abfangen, oder die Lizenzierung, weil sonst hätte ja jeder müssen irgendeine Lizenz kaufen und so weiter und dann ist der ganze Witz von dieser Cloud verloren gegangen, oder dass man das Pay-per-Use-Modell nicht gehabt hat und darum hat man dann SPLA behalten, sage ich jetzt mal, und das ist dann extrem gewachsen, wirklich, also als ich bei der Microsoft ins SPLA-Team gekommen bin, haben wir um die, keine Ahnung, 30, 40 SPLA-Verträge gehabt. Als ich von der Microsoft weggegangen bin, sind das um die 600, 700 gewesen. Und ich weiss, dass es heute noch mehr sind als das.
Hast du irgendeine Ahnung oder irgendwie eine Nummer, eine Zahl, wie viel jetzt in der Schweiz von mir aus oder auch weltweit, ich weiss nicht, an Microsoft-Lizenzen quasi klassisch und wie viel davon über so einen SPLA-Vertrag genutzt werden?
Genaue Zahlen habe ich da leider nicht, aber ich weiss, dass
was SPLA, sagt dein Buch, ja?
Ich würde sagen, SPLA ist immer noch ein kleiner Teil im Vergleich zu den Kauflizenzen natürlich. Ich würde sagen, irgendwo vielleicht bei 5%, 5-10%. Es ist ein relativ klein, aber ich würde sagen, es ist für uns trotzdem ein Riesenmarkt. Also ich weiss, dass die globalen SPLA-Zahlen über 4, 5 Milliarden sind.
Also ich wollte gerade sagen, wir bewegen uns trotzdem in einem Milliardenmarkt. Absolut, oder? Absolut, gut, also du bist bei Microsoft gewesen und hast dort quasi das SPLA-Geschäft von der Pike auf gerade am richtigen Ort gelernt. Wie ist es denn weitergegangen?
Genau, und dann ist es so gewesen, wie ich schon gesagt habe, dass einfach mega viele Schweizer IT-Firmen die Cloud-Opportunity gesehen haben. Und haben dann den SPLA-Vertrag unterschrieben und dann wirklich zum Teil Millionen investiert in die Rechenzentren. Und es hat wirklich mir extrem Spass gemacht, weil also sie haben Erfolg gehabt, wir haben Erfolg gehabt. Es ist so eine Win-Win-Situation. Die Kunden sind zufrieden gewesen, weil sie endlich IT haben, die funktioniert. Und es ist wirklich eine super Zeit gewesen. Und SPLA ist by far das schnellst wachsende Lizenzprogramm gewesen bei Microsoft dazumal. Bis zwei Sachen passiert sind, also AWS ist gekommen mit ihren Cloud Services und Microsoft hat dann auch realisiert, Cloud, das wächst, AWS eben wächst und wir müssen jetzt da auch irgendein Konkurrenzprodukt bringen und zuerst hat das BPOS geheißen, also Business Productivity Online Suite ausgesprochen und dann haben sie angefangen auch Hosted Solutions offerieren und dann sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, Wader, könntest du dir vorstellen, jetzt sozusagen weggehen vom SPLA-Thema, vergiss SPLA wieder und versuch doch jetzt unsere Hosted Services zu verkaufen, weil du hast Erfahrung mit dem.
Jawohl. Ja.
Und ich habe das mit meinem Gewissen nicht können vereinbaren, weil ich habe, wie ich schon gesagt habe, so eine tolle Zeit gehabt, wo Firmen so viel investiert haben, basierend auf den Business Cases, die wir erstellt haben und alles, dass ich es einfach schlecht angefühlt hat. Ich kann jetzt nicht wieder zu denen gehen und sagen, hey, vergesst jetzt alles, was ihr gemacht habt bis jetzt. Ja. Und von jetzt an wird nur noch Microsoft Cloud Services angeboten.
Mhm. Und darum, das leuchtet irgendwie ein.
Genau, ja. Und dann habe ich auch gewusst, es gibt noch andere coole Technologien außer Microsoft in dem Service-Provider-Umfeld, wie zum Beispiel VMware, wo damals extrem am Gas gegangen ist. Und habe dann gedacht, ich gehe mal zu einem Reseller. Aber ich habe im Hinterkopf, habe ich immer, also das kam mit dem Spla Licensing Reporting Tool. Weil die Lizenzierung ist so komplex gewesen und es hat alle angeschissen. Jeder hat sich versucht, vor allem eben in der Schweiz Mühe gegeben, dass man korrekt ist, und es hat irgendwie nie geklappt, 100% korrekt sein. Und ich habe für mich einfach immer gedacht, wieso ist das so kompliziert? Weil rein theoretisch kann man das als einen Algorithmus abbilden. Warum machen wir es dann nicht? Ich habe das auch so in meinem Hinterkopf gehabt.
Also das heisst im Prinzip ein Algorithmus, der automatisch die Benutzungen, die über den Monat stattgefunden haben, irgendwie sammelt in dem ganzen, in dieser ganzen Infrastruktur, die muss reportet werden und das in einer Datenbank sammelt und speichert, oder?
Genau.
Und dann entsprechend so kann melden, ja.
Genau. Okay. Aber ich muss Folgendes noch sagen, also alle Kunden in der Schweiz haben mir gesagt, Daten sammeln ist kein Problem, für das haben wir Scripts gebaut, die sind top. Aha. Und die Daten haben wir. Was kompliziert ist, sind Lizenzierungsregeln. Und ich habe dann gedacht, Lizenzierungsregeln, die kann man eben als einen Algorithmus abbilden. Und wenn ich die richtigen Daten überkomme, dann kann ich die berechnen und ausspucken als einen Report, den man dann kann der Microsoft abgeben. Ich habe das auch so im Hinterkopf gehabt. Dann, als ich eben zu den Inside Technologies bin und eine regionale Rolle gehabt habe, habe ich gemerkt, hey, das ist ja gar nicht nur ein Schweizer Problem, sondern das ist wirklich alle haben das Problem, jeder motzt über das. Und haben das sozusagen als Opportunity gesehen, zum mal entwickeln und probieren, lancieren und rausbringen, versuchen, Business damit zu machen. Und bin dann aus der Inside wieder raus. Und was ich dann gemacht habe, ist, was ich noch dazu muss sagen, ist der Bruno, mein Co-Founder sozusagen. Er ist auch in der License Compliance Abteilung gewesen und er ist eigentlich der gewesen, der Audits gemacht hat. Ich bin mehr der Data Analyst gewesen. Und, wir haben öfters darüber geredet und ich habe dann ihn nochmal öfters mit dem Thema oder mit der Idee konfrontiert und er hat dann gesagt, hey Bahadur, wir sind jung, wir haben noch kein Kind und nichts, warum probieren wir es nicht einfach? Und dann haben wir gesagt, okay, komm, er hat seinen Job aufgegeben, ich habe meinen Job aufgegeben und dann haben wir die Idee für die Octopus gehabt und haben zuerst einen Job ausgeschrieben an der ETH und haben dann den Cihan, den dritten Co-Founder, gefunden.
Ja.
Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, wirklich, das ist, ich weiß nicht, Schicksal, einfach Glück, aber es hat von Anfang an super gematcht zwischen uns drei. Was ein mega wichtiger Faktor war, ist, habe ich das Gefühl, jetzt wenn ich rückblickend schaue, für unseren Erfolg.
Also mit einem hast du schon zusammen geschafft, den hast du kennt, oder? Und der dritte, der von der ETH, der ist für euch unbekannt gewesen.
Unbekannt gewesen, genau. Und also wir haben mit verschiedensten Entwicklern oder Entwicklungsbuden geredet, aber niemand hat das Thema irgendwie ansatzweise verstanden, was wir machen wollen. Oder sie haben irgendwie gar nicht gewusst,
wie
sie...
Es ist auch nicht so sexy, könnte ich mir vorstellen. Absolut. Für einen Softwareentwickler schon gar nicht,
absolut,
oder?
Absolut. Aber ja, zum Glück haben wir den Gian können gewinnen, wirklich ohne ihn und ohne seine strukturierte, fokussierte Art hätte das alles nicht geklappt, so wie es jetzt geklappt hat.
Also jeder hat seine Stärken noch können ideal einbringen.
Absolut, absolut. Es ist jetzt im Nachhinein eben nochmal rückblickend, muss ich auch sagen, es ist auch gut gewesen, dass er nicht aus dem Spla-Business gekommen ist, weil dann hat man eben viele Sachen, die man versteht oder eine Meinung darüber hat, die man nicht neutral beurteilen, das ist schon noch eben wichtig dann.
So quasi der kritische Blick von außen mitgebracht. Genau. Ja. Das war also quasi die Geburtsstunde jetzt von der Octopus.
Richtig.
Wir sind im 2013 in dem Moment jetzt.
Genau.
Okay. Wie ist denn die Entwicklungsgeschichte von der Octopus Cloud gelaufen seit Gründung bis heute ungefähr?
Genau. Also, wie ich schon gesagt habe, wir sind einfach davon ausgegangen, jeder kann die Daten bringen, die wir brauchen, aus den Rechenzentren. Und wir müssen fokussieren auf die Lizenzierung. Und bauen eigentlich so einen Algorithmus, um die Daten, Infrastrukturdaten in Lizenzreports umwandeln. Dann haben wir, es gibt ein Dokument, das nennt sich Service Provider Use Rights, wo eben all die Lizenzierungsregeln beschrieben sind, aber es ist wirklich sehr komplex zum verstehen, es ist so Anwaltsenglisch.
Okay.
Und die haben wir dann versucht als Algorithmus darzustellen. Sind wir dann ready gewesen und sind zu den Service Provider und haben gesagt, also, gebt uns bitte die Daten, wir würden gerne testen, ob das richtig funktioniert.
Ich weiss, was jetzt kommt, ja.
Und dann sind die Daten gekommen und wir haben gedacht, aber was sind denn das für Daten? Das ist nicht das, was wir brauchen. Das sind völlig andere Informationen. Das interessiert niemand und. Und wir haben dann gedacht, okay, vielleicht ist auch der erste ein schlechter Scripter gewesen. Gehen wir zum zweiten, zum dritten. Und dann haben wir, irgendwann haben wir realisiert, das Datensammeln, das ist ein riesen Problem und das haben wir jetzt gar nicht auf dem Radar gehabt. Und wir müssen wirklich noch eine Software-Inventarisierungslösung auf die Beine stellen. Ohne das wird das...
Also das Thema Daten haben wir gar nicht in euch ein Tool eingebaut gehabt.
Genau, also wir sind davon ausgegangen, dass Daten vorhanden sind. Mhm. Aber das ist, also Daten sind schon vorhanden gewesen, einfach nicht die richtigen.
Ja, ja.
Und wenn falsche Sachen reinkommen, dann können wir auch falsche Sachen wieder raus.
Shit in, shit out heisst
es. Absolut, das wollte ich nicht so sagen, aber ja.
Nein, es ist so.
Im Podcast. Ja. genau, und dann müssen wir die Inventarisierungslösung bauen. Und das ist eine extrem komplizierte Geschichte, weil die Service Provider, oder, die haben alles so mandantenfähige oder Multitenant-Umgebungen. Da gibt es eine Umgebung pro Endkund und das ist alles isoliert voneinander. Da gibt es jenste Security Rules oder Themen, die man beachten muss. Mhm. Da kann man nicht einfach reingehen und scannen, sozusagen. Mhm. Und darum haben wir jetzt im Nachhinein, ist auch wieder ein Glücksfall gewesen. Also wir haben es eigentlich, Multitenant sind wir wie geboren mit dieser Datensammlung. Mhm. Was jetzt natürlich ein riesen Vorteil ist für uns. All die anderen Firmen, die im Software-Asset-Management-Bereich tätig sind, die sind fokussiert auf Endkunden gewesen, haben nur eine Umgebung können scannen, während wir mit unserer Lösung eigentlich mehrere Umgebungen auf einmal können scannen, sozusagen. Mhm. Genau. Und dann haben wir unseren vierten Inhaber gebraucht, der Fabian. Er ist, hat noch in die Octopus investiert. Er ist aber auch ein Business Consultant. Also wir sind auch sonst froh gewesen, nicht nur wegen dem Geld, dass er da mitmacht, sondern er hat extrem viel Erfahrung in der IT mit rechtlichen Themen oder mit finanziellen Themen. Und er hat uns da wirklich super unterstützt, dass wir einen kompletten Board gehabt haben und gewusst haben, wie und was wir sollten machen. Und wir haben dann das Geld sozusagen genutzt, um eben Entwicklungsabteilung aufzubauen und unseren eigenen Data Collector, also einen Scanner bauen, dass wir dann die Daten können sammeln. Genau.
Also Sie sind am Anfang, wenn ich das richtig jetzt höre, das Dritte gewesen. Sie haben das Dritte gestartet, sind das wie lange einfach eher drei gewesen, oder?
Richtig, genau. Und dann ist der Fabian als Vierter dazugekommen.
Okay, ja. Und erst dann haben wir angefangen, das Team aufzubauen.
Richtig, ganz genau. Mhm. Und dann haben wir uns entschieden, auch aus Kostengründen in Serbien Entwickler zu heiren. Also wir haben Serbien nicht spezifisch ausgesucht, sondern wir haben verschiedenste Entwickler interviewt und die zwei von Serbien haben uns am besten gefallen. Wir haben gemeint, die sind fähig, das umzusetzen, was wir wollen. Sie sind auch Kollegen gewesen, die beieinander wohnen. Haben wir gedacht, das ist auch noch ein Vorteil, oder, dass sie da jeden Tag zusammen reden können. Und haben dann die geheiratet und haben dann versucht, unseren Scanner auf die Beine stellen. Am Anfang war das wirklich eine Zangengeburt gewesen, weil wir keine grossen Testlabs oder was auch immer bekommen. Und wir haben gewusst, jeder Service Provider hat unterschiedliche Technologien, zum Beispiel für die Virtualisierung. Die einen haben VMware, die anderen haben Hyper-V, die anderen haben Citrix-Lösung oder was auch immer, KVM, OpenStack.
Das ist ja ein ziemlicher Wildwuchs.
He? Genau, genau. Und überall, wo wir gewesen sind, ist eben der Wildwuchs gewesen. Und wir müssen dann schauen, dass wir das irgendwie trotzdem können, ausliefern, was wir versprochen haben. Mhm. Aber irgendwie haben wir das dann überlebt, sage ich wirklich, weil wir haben Calls gehabt, wenn ich mich zurückerinnere, wo wir wirklich Blut geschwitzt haben. Also wo wir nicht gewusst haben, klappt das jetzt, klappt das nicht. Haben wir einen Seich gemacht oder ist es richtig, geht das auf, was wir uns überlegt haben oder nicht. Aber irgendwie hat dann das alles geklappt. Extrem schwierige Zeit gewesen. Ich muss auch dazu sagen, genau zu dieser Zeit sind wir drei, also die ersten drei Gründer sozusagen, sind auch älter geworden.
Oh,
alle gleichzeitig. Und wir haben
schlecht koordiniert.
Genau, also schwangere Frauen zu Hause gehabt oder eben frisch geborene Babys, kleine Babys. Wir haben Kunden gehabt, also Interesse, muss ich auch sagen, ist global gewesen von Anfang an. Und ich, also wenn es ganz blöd gelaufen ist, haben wir am Morgen früh um 5 Uhr Calls gehabt mit Australier. Den Tag durch haben wir die Europäer betreut und über die Nacht Amerikaner. Also
okay.
Wir hatten ziemlich kurze Nacht gehabt, nicht nur wegen den Babys.
Sondern wegen dem Business auch.
Business, ja. Genau. Also ich hatte da diverse Calls gehabt, wo ich einfach meinen Sohn zum Beispiel im Arm habe und ja,
okay.
Und, professionell trotzdem irgendwie erklären, für was wir da sind und so weiter und so fort.
Also ihr habt sehr früh Nachfrage aus dem Markt, dem Fall nach eurer Lösung.
Genau, also das Coole war eben, dass Microsoft Auditoren sind wie auf uns zugekommen und haben gesagt, hey Jungs, die Lösung, die ihr macht, das hat einen direkten Impact auf unseren Job, weil wenn ihr jetzt da automatisiert welche Reports generiert und die Reports haben unterschiedliche Ergebnisse, als was wir berechnen, mit unseren Beratern, dann könnt ihr das gröbere rechtliche Issues geben. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, gut, dann tun wir doch zusammen mit der Microsoft so ein Framework erstellen. Was muss man dann können? Wie muss man das Zeug verstehen? Und was muss dann wirklich am Ende rauskommen? Und dann haben wir das gemacht, in Zusammenarbeit mit der Microsoft. Das war auch cool gewesen für uns, also gerade mit der Microsoft Corporation. Also da ist dann Seattle auf uns zugekommen. Da haben wir können mit dem Headquarter dann das nochmal anschauen, besprechen und so weiter und so fort. Und haben dann unsere Lösung überprüfen lassen der KPMG. Dazu, was noch cooler war, ist, Microsoft hat auch, das haben wir gar nicht gewusst, hat auch die Absicht gehabt, eine eigene Lösung rauszubringen, damit das dann einfacher ist. Aber sie haben dann das Projekt eingestampft, weil sie haben gesagt, wenn es schon Firmen gibt, die das machen, dann müssen wir nicht auch noch investieren und in den Bereich hinein, sondern Octopus oder wer auch immer, kann das machen. Und das war für uns so eine coole Zeit gewesen. Also es war eine riesige Party gewesen bei uns in Haus. Wir haben das zelebriert richtig, ja.
Da haben wir Glück gehabt, dass absolut. Microsoft von dem Abstand genommen
absolut,
hat.
Absolut, ja.
Aber jetzt mal, Microsoft Design, sonst hat es keine Mitbewerber gegeben, die etwas Vergleichbares oder sogar das Gleiche gemacht haben?
Doch, es hat wirklich, also ich muss so sagen, wir haben zwei Arten von Mitbewerbern. Die einen sind die typischen Software Asset Management Tools. Also, aber die, muss ich sagen, die sind ziemlich gross, schwer und eben fokussiert auf Enterprise-Firmen. Die haben IT-Service Provider und ihre Challenges, also das dynamische monatliche Consumption-Business gar nicht verstanden. Oder bis sie es verstanden haben, sind wir schon auf und davon
gewesen. Das heisst, die kümmern sich mehr um den Benutzer.
Endbenutzer, genau.
In dem ganzen Spiel, okay.
Ganz genau. Und wir haben dann auch noch andere Firmen gehabt aus Europa, die wirklich das Gleiche haben wollen machen, wie wir machen. Und bei uns war einfach der Vorteil gewesen, wir haben von A bis Z alles wirklich selber gebaut. Also wir haben nicht zum Beispiel basierend auf irgendwelchen Oracle-Datenbanken irgendeine Lösung entwickelt oder so, sondern alles ist von uns ausgekommen. Entwickler von uns und wir sind wirklich auch hardcore fokussiert auf Automatisierung gewesen. Wir haben auch noch, zum Beispiel, Kunden haben uns gesagt, du, schön und gut, dass ihr die Lizenzen, könnt berechnen, wo wir müssen zahlen, aber wir würden sie auch gerne verrechnen, zum Beispiel, und dann haben wir auch gerade, Endkundenverrechnung haben wir auch fokussiert, oder wir haben uns überlegt, was kann man mit diesen Daten sonst machen, also man kann auch zum Beispiel die IT-Infrastruktur optimieren, man kann generell die Usage mal messen, um zu verstehen, wie Endkunden überhaupt das alles nutzen, und, also wir haben dann einfach, ich habe das Gefühl, wir sind schneller gewesen als Mitbewerber und haben die richtigen Knöpfe gedrückt bei den Kunden, sage ich jetzt mal. Was dazu geführt hat,
dass... Das klingt richtig so nach einem Mission-Critical-Tool für die Service-Provider, wo sich das so entwickelt hat.
Also absolut. Also ich würde sagen, mittlerweile, also das zeigt auch zum Beispiel, wenn wir Kunden haben und dann ins Renewal-Gespräch gehen.
Ja.
Also wir haben über 95% von unseren Kunden immer wieder erneuern, seit 10 Jahren. Wir verlieren eigentlich wirklich sehr, sehr selten einen Kunden. Und wenn wir ihn verlieren, ist es meistens, weil, sagen wir, es ein kleiner Kunde ist, der in die Cloud migriert und keine eigene Infrastruktur mehr will, sondern pur in der Cloud ist. Aber wenn einer ein Rechenzentrum hat, dann sehen wir eigentlich wirklich, dass das Tool mehr und mehr integriert wird und aus diesen Daten mehr und mehr Wissen gewonnen wird. Also darum habe ich auch das FinOps-Thema super spannend gefunden, weil im FinOps geht es eigentlich darum, dass man verschiedene Leute aus verschiedenen Abteilungen zusammenbringt und anhand von diesen Nutzungsdaten, die man in der Cloud hat oder eben in der Infrastruktur hat, ja, gewisse Entscheidungen kann treffen. Das kann zum Beispiel, früher hat ein Finance, also sagen wir ein CFO, noch nie mit einem Technik geredet, mit einem System Engineer. Aber heutzutage ist das eines der wichtigsten Beziehungen, weil ein System Engineer, wenn er da, ich sage jetzt mal, CPUs, Cores und so weiter und so fort optimiert oder anpasst, kann das Millionen sparen für einen CFO, oder?
Und also so, der Hebel ist gross, der Hebel ist wirklich gross.
Absolut, dort, ja. Absolut, genau. Und darum ist unsere Idee dann wirklich gewesen, in Richtung FinOps gehen, in Richtung auch Software Asset Management gehen, dass man verschiedene Leute aus verschiedenen Abteilungen zusammenbringt und aus diesen Daten kann neues Wissen erlangen und am Schluss ja, profitabler unterwegs ist oder Risiken minimiert, die man hat.
Was für ein Geschäftsmodell fahren die denn mit eurer Lösung? Also ist das so ein Abo-Modell oder wie muss man das vorstellen?
Genau, genau. Also wir haben ein Subscription-Business, aber auch da gibt es verschiedene Varianten. Also die, ich sage jetzt mal, die meisten zahlen monatlich nach Nutzung, so wie das eigentlich auch in der Cloud üblich ist. Aber wir haben auch ein paar Kunden, die sagen, hey, ich brauche schon finanzielle Planbarkeit und darum würde ich gerne zum Beispiel für ein Jahr upfront zahlen.
Okay.
Und für eine bestimmte Anzahl Server, die man dann eben inventarisiert und auswertet.
Okay, also ich kenne beides in dem Sinn, ja. Heute sind 30 Mitarbeiter, habe ich gesagt, oder? In der Moderation. Und wir sind eigentlich gedanklich immer noch bei diesen vier und dann bei diesen zwei in Serbien, die angefangen haben, mit dem Data Collector. Wie ist das denn ein paar Leute oder unter 10, wie sind da 30 geworden?
Genau, also wir haben dann zum Beispiel gemerkt, in Deutschland, da gibt es einen riesen Markt für uns. Aber die Deutschen sind extrem schwierig gewesen zum Knacken. und dann haben wir gedacht, wir brauchen wirklich einen Sales in Deutschland. Und wir haben mit einer Telesales-Agentur eine Kampagne gemacht für Deutschland. Und wir haben dort einen Telesales gehabt, der extrem gut performt hat. Also wirklich, ich sage jetzt mal, 20 Mal so gut wie all die anderen, die wir vorher kennen.
Okay.
Und dann haben wir gedacht, den müssen wir heiraten, das ist ein Rohdiamant. Und haben dann den gewonnen. Und haben dann jemanden in Deutschland, wo die deutschen Kunden können direkt betreuen können, wo es mega gut geholfen hat. Dann ist es eigentlich wie immer wieder weitergegangen. Also dann haben wir angefangen in Holland, USA. Mhm. Wichtig ist auch gewesen, oder Challenge ist auch gewesen, Leute überhaupt zu finden, die überhaupt verstehen, was das Plan ist, was eine Multitenant-Cloud-Umgebung ist und so weiter und so fort. Und wir haben einfach wirklich uns Mühe gegeben, um die besten Leute weltweit zu finden und zu heiraten. Das ist wirklich extrem komplex gewesen. Auch Support zum Beispiel, oder? Weil, wie wir schon gesagt haben, das ist ein Wildwuchs bei denen. Alle möglichen Technologien sind da vorhanden. Und wenn du alle musst unterstützen, technisch, dann musst du wirklich extrem gute Leute haben, die verschiedene Sachen können verstehen und beraten und machen. Und darum ist das Hiring kontinuierlich ein Thema gewesen für uns. Und wir haben wirklich uns Mühe gegeben, um global die Besten zu finden und zu hiren. Genau. Und wo der Umsatz gewachsen ist, also wir haben eben, wie ich gesagt habe, angefangen Sales einstellen, der ist noch grösser geworden. Dann haben wir Support gebraucht, haben wir Support-Leute gehiret. Dann sind immer wieder neue Feature-Requests gekommen, die uns auch eingeleuchtet haben. Und dann haben wir noch mehr Entwickler gebraucht und so ist das eigentlich gegangen. Heutzutage reden ja alle von agilen Unternehmen. Also wir sind wirklich agil gewesen, fast zu agil manchmal.
Okay.
Wenn ich zurückschaue. Aber dadurch, dass wir wirklich super Leute geheiratet haben, habe ich das Gefühl gehabt, es hat auch mega Spass gemacht und die Firma weitergebracht.
Die 30 Leute sind weltweit in dem Fall, global verteilt, mehr
genau,
oder weniger.
Genau, also wir haben Leute in den USA, in Holland, Deutschland, Serbien, Türkei, Schweiz, genau, die sind überall.
Also das ist eine richtige Nische, wo ihr da tätig sind. Eine absolut spezielle Nische, die aber sehr stark natürlich an Microsoft, also nicht sehr stark, sondern eigentlich ausschließlich an Microsoft geknüpft ist. Das heisst, ohne Microsoft und ohne das Plan hat euch ein Unternehmen eigentlich keine Existenzberechtigung.
Also das war am Anfang sicherlich so gewesen, ja. Also am Anfang war es wirklich so gewesen. Heutzutage, eben, wie ich schon gesagt habe, Es gibt auch andere Hersteller als Microsoft, die Lizenzierung haben. Dann ist es generell wichtig, dass man inventarisiert und eine Übersicht hat, was man in seiner IT-Umgebung hat. Oder zum Beispiel, wenn man in die Cloud migrieren will. Wenn man da nur Lift und Shift macht, dann wird das extrem teuer, kann ich allen jetzt schon sagen.
Okay. Genau, da muss man erklär kurz, was heißt Lift und Shift?
Ja, also zum Beispiel, wir haben eine IT-Umgebung und man lüpft die und migriert sie einfach in die Cloud, so wie sie, genauso wie sie ist, dann ist wirklich Cloud immer teurer. Darum ist es wirklich sehr wichtig, zu verstehen, wie nutze ich meine IT-Umgebung. Darum sollte man das messen. Herausfinden. Als Beispiel, wenn man von dieser Infrastruktur, die man hat, nur 50% braucht, sollte man dann auch nur 50% in die Cloud migrieren, damit man die Cloud-Kosten auch 50% kann reduzieren kann. Und den Prozess haben wir zum Beispiel Right-Sizing oder generell Usage-Tracking und so weiter und so fort. Und so Sachen sollte man dann auch machen, wenn man in die Cloud will, weil sonst wird man mit hohen Kosten überrascht und man geht dann so schnell wie möglich wieder aus der Cloud raus, was auch nicht so einfach ist. Also wir wie ich schon gesagt habe, mit diesen Inventardaten kann man heutzutage wirklich ganz viel.
Das heisst, das, was ihr da entwickelt habt, einerseits von eurem Know-how natürlich und von eurer Erfahrung, aber dann eben auch von der Software, die ihr gebaut habt dazu, das lässt sich universell auch für andere Lizenzierungssysteme anwenden.
Absolut, absolut. Mhm. Genau, also was wir jetzt versuchen, als nächsten Schritt sozusagen, ist wirklich, wir wollen in das Endkunden Markt auch reingehen, nochmal über die Service Provider, also wir wollen Service Provider jetzt nicht übergehen, sondern sozusagen sie als einen Channel nutzen, weil Service Provider sind einfach die ich sage jetzt mal, die Trusted Advisor von vielen Endkunden.
Absolut,
und, sie wissen schon, wie man unseren Scanner, also Data Collector braucht. Wir wollen eigentlich, dass sie dann wie zu einem Endkunden gehen, dem sie eine Umgebung ausscannen. Und basierend auf diesen Daten kann man dann wieder ihm helfen lizenzieren. Oder eben, wenn er in die Cloud migrieren will, soll er in die Cloud migrieren. Mittlerweile haben wir auch Features und Functions, die Cloud-Kosten eben auch optimieren können. Da kann man ihnen vielleicht auch mit Cloud-Cost-Optimization helfen. Und so weiter und so fort, genau. Das ist so ein bisschen unser Ansatz im Moment.
Okay. Also Stand heute sind eure Kunden in dem Fall in beiden Feldern. Also einerseits Service Provider, andererseits Endkunden.
Genau, richtig. Aber ich würde wirklich sagen, 95% sind Service Provider. Mhm. Wir haben seit letztem Jahr angefangen, auch ein bisschen in den Endkundenmarkt reingehen. Aber dort sind wir noch relativ frisch unterwegs. Aber im 24 haben wir auch dort, wenn wir ein bisschen mehr Umsatz dann generieren. Genau, das Coole ist, oder ich sage jetzt mal, was uns differenziert von anderen, ist einfach auch zuerst mal global betrachtet, ist einfach unsere Unabhängigkeit. Also wir sind so wie die Schweiz und wir sind das auch wirklich allen so sagen, wir sind neutral wie die Schweiz. Am Ende vom Tag, uns interessiert das nicht.
Also ihr seid nicht der verlängerte Arm von Microsoft?
Nein, absolut nicht. Im Gegenteil, wir versuchen eigentlich immer auf der Seite vom Kunden zu sein, aber wir sagen, was er richtig macht und was er falsch macht. Und wenn er muss das einfach wissen. Und was er nachher mit dem Wissen macht, ist sein Bier. Wir wollen einfach transparent und offen und neutral alles sagen, was die müssen wissen. Und dann können sie dann selber ihre Entscheidungen treffen. Und uns spielt es auch keine Rolle, ob er nachher in die Cloud migriert, ob er im Splunk-Modell bleibt, nicht bleibt. Das ist eigentlich uns irrelevant. Wir haben kein Interesse an Lizenzverkäufen.
Logisch, ja klar, es leuchtet total ein. Ja, ja. Wir verdienen dem ja auch nichts.
Genau, ganz genau.
Ja.
Genau. Und im Vergleich zu anderen, also es gibt auch viele zum Beispiel so SAM, Software Asset Management Consulting Firmen, und was uns dann von denen unterscheidet, ist auch, dass wir ein eigenes Tool haben, oder? Weil sie müssen dann natürlich immer ein anderes Tool noch nehmen. Und wir haben sozusagen alles aus einem Haus raus.
Könnte das auch Kundengruppe sein für euch?
Ja,
also definitiv. Die Berater, oder? Weil die ja eben ein Tool brauchen, wie du gerade gesagt hast, ja.
Genau, genau. Also mittlerweile haben wir ein Partnerprogramm, für so Firmen. Also wir können dann gemeinsam partnern, wir können ihnen unsere Software geben. Wir haben damit wirklich globale, grosse Reseller auch Partnerschaft, wo sie zum Beispiel unsere Consultants haben, weil sie niemanden haben, der das Blatt zum Beispiel versteht, oder dann tun wir mit unseren Consultants, aber nochmal, wir verkaufen dann immer noch nichts, keine Lizenz.
Okay, ja. Jetzt, ihr habt ein eigenes Tool, das haben wir jetzt schön rausgeschafft. Wie gross ist euch das Entwicklungsteam Stand heute?
Stand heute haben wir um die 15 Entwickler, würde ich sagen. Und der Rest ist, sind wirklich Business-Leute, also Sales, Marketing. Mit 30 Leuten haben wir auch gemerkt, dass wir Fokus müssen legen auf Operations, also dass wir da klare Prozesse haben, Abmachungen haben, weil so schweres Chaos entstanden auch. Und ja genau, also Operations haben wir auch Leute.
Und das Entwicklungsteam, das ist zur Hauptsache in Serbien, weil ihr dort gestartet habt, oder wo sind die verteilt?
Genau, also wir haben versucht, möglichst viel in Serbien zu heiraten und möglichst nah beieinander, dass sie, also wir haben dort auch ein Office jetzt, wo sie können sich treffen und austauschen und gemeinsam ja, an den Themen arbeiten, die wir wollen arbeiten. Aber wir haben natürlich auch an anderen Orten Entwickler gefunden. Also wir haben in der Türkei Entwickler gefunden, Montenegro haben wir gefunden, Georgien haben wir Entwickler gefunden.
Okay.
Und wo auch immer die Talente gewesen sind, haben wir dann gedacht, ja, wir müssen, wenn sie uns voll überzogen haben, haben wir gesagt, okay, wir müssen die haben, egal wo sie sind. Und was wir machen, das ist noch ein wichtiger Punkt. Wir treffen uns, versuchen uns wirklich regelmäßig zu treffen. Also Minimum einmal mit jedem pro Jahr versuchen wir uns zu treffen. Und wir machen, also wir haben auch so ein Company-Meetup-Event gemacht. In Mallorca machen wir das amigs. Ist auch cool mit dem Strand, Sonne, ein bisschen lockerer unterwegs. Aber das schweißt dann wirklich die Leute zusammen. Sie treffen sich mal, sehen sich auch mal in echt. Das ist extrem, extrem viel wert. Wirklich, dass man mal die Kaffeemaschinengespräche hat. wie sich der eine oder der andere fühlt oder irgendwelche kleine Themen, die einem schon lange genervt hat und nie angesprochen worden sind und so.
Ja.
Ja, genau. Das ist noch ein wichtiger Punkt, dass man sich immer wieder trifft.
Also ihr seht ein richtiges Musterbeispiel für ein dezentralisiertes Unternehmen.
Genau. Also ich sage immer, wir sind remote geboren. Also wo Corona gekommen ist und alle mussten von zuhause aus arbeiten, das ist eigentlich nichts Neues gewesen für uns.
Das hätte ihr gar nicht gemerkt, oder? Vermutlich,
genau,
ja.
Genau, ganz genau.
Noch so geschwind in einer Klammer in Octopus Cloud. Also Cloud ist klar, aber Octopus, wie sind wir auf den Namen gekommen?
Genau, also es ist ja so gewesen, wir haben, wo wir die Idee erklärt haben, was wir machen wollen, haben wir also mal gezeichnet, dass es verschiedene Server gibt und dass wir die inventarisieren und all die Inventardaten an einen zentralen Punkt kommen und wir dort die Lizenzreports generieren. Und wo wir dann das gezeichnet haben, haben wir festgestellt, hey, das sieht aus wie so ein Tintenfisch.
Genau.
Wo die ARM sozusagen in diesen Server hat und haben dann gedacht, ja, eigentlich Octopus passt und genau, und so sind wir eigentlich auf die Idee Octopus Cloud gekommen, weil wir also unsere Cloud-Umgebung ist sozusagen der zentrale Platz, wo alle Daten ankommen, aber mittlerweile muss ich sagen, haben wir nicht nur eine Cloud-Variante, also man kann unsere Lösung auch full in-house haben. Also wenn man Daten will, nicht extern geben. Wie ich schon gesagt habe, mit den Deutschen ist es schwierig, über Daten zu reden. Und darum haben wir müssen dann reagieren und haben dann auch eine On-Premise-Lösung oder On-Site-Lösung entwickelt,
wo wir
alles in-house haben.
Super. Also ihr seid jetzt 10 Jahre alt, haben wir gehört. Woher soll euch die Reise gehen? Was habt ihr für eine Vision?
Wir wollen eigentlich immer noch den Firmen helfen, profitabler zu sein und Risiken minimieren. Das sind wirklich unsere Hauptfokus. Was wir jetzt neu hinzufügen, ist wirklich das Endkundenbusiness und Hybrid-Cloud-Umgebungen. Also es gibt eine Lizenzierung für IT-Infrastrukturen, aber dann gibt es ja auch noch die Cloud-Umgebungen. Und wir merken, dass Hybrid sozusagen der neue Default wird. Also Firmen haben gewisse Sachen, sag ich jetzt mal, die vielleicht datensensitiv sind, on-prem, immer noch in-house, aber gewisse Sachen kann man in Cloud auslagern und sie haben wie eben hybride Umgebungen und wir wollen eigentlich Daten sammeln aus hybriden Umgebungen und dann versuchen, eben mehr Profit daraus machen oder Risiken minimieren. Das ist so ein bisschen unsere Vision für die Zukunft. Und was auch neu dazu kommt, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Da meine ich zum Beispiel eben Nutzung von Umgebungen messen. Ich sage jetzt mal, wenn ein Server einfach 24x7 auf höchster Stufe läuft und kein Value generiert, dann
macht
kann man
den
auch wieder runterfahren. Wir wollen auch versuchen, auf Nachhaltigkeit fokussieren und den Firmen helfen, nachhaltiger zu sein, dass wir ein bisschen
Aber irgendeine so eine Weltbeherrschungsvision oder Strategie haben wir keine in dem Moment. Jetzt für euch ein Thema.
Nein, also absolut nicht.
Also wir sind bestimmten Marktanteil, den wir erobern oder so irgendetwas der Art.
Nein, also wir sind wirklich, also ich kann jetzt im Nachhinein muss ich wirklich sagen, wir sind eine extreme Community-driven Organisation. Also wir tun, wir haben auch eine Octopus Cloud Community gemacht übrigens, wo jeder for free kann joinen aus der IT-Industry. Und wir versuchen dort Gespräche generieren, zum Beispiel Cloud-Souveränität zum Beispiel, oder wenn man die Daten allen amerikanischen Hyperscalers gibt, macht das noch Sinn? Oder sollte man vielleicht trotzdem schauen, gewisse Daten in den einzelnen Ländern behalten? Oder eben FinOps, oder wie kann man andere Abteilungen noch gewinnen? Und so weiter und so fort. VMware als Beispiel ist jetzt aufgekauft worden und der neue Inhaber hat alle Partnerschaften gekündigt. So Sachen tun wir dann in dieser Community versuchen besprechen, herausfinden, wo drückt der Schuh und was sind wirklich Themen, wo alle bewegen und was für ihnen helfen, sozusagen. Wir versuchen dort so ein Verständnis zu gewinnen und eine Lösung daraus erarbeiten und finden das in unsere Software eigentlich rein. Wir tun wirklich relativ wenig schauen, was um uns herum passiert. Wir sind fokussiert auf unsere Community, sage ich jetzt mal.
Ja gut, das ist natürlich schon der Kanal von außen nach innen, oder?
Schon, ja, aber als Beispiel jetzt zum Beispiel, was Microsoft macht, oder wenn Microsoft zum Beispiel alle will auf Azure pushen und so weiter, das interessiert uns eigentlich nicht wirklich. Also wir fokussieren auf unsere Community und versuchen gemeinsam mit ihnen zu wachsen und bisher funktioniert das wirklich super. Also ja, jedes Jahr schlimmste Wachstum ist irgendwie 25% Wachstum
year over year. Ja gut, also ich höre jetzt raus, ihr orientiert dich sehr, sehr nah und stark an den Bedürfnissen, die tatsächlich im Markt existieren und holen die auch aktiv ab und setzen sie dann entsprechend in eure Lösung um.
Genau, also wir versuchen wirklich, wie ich schon vorher gesagt habe, oder, extrem agil zu sein, schnell versuchen Trends erkennen, weil die IT-Landschaft so schnelllebig, also es
gibt also vor allem dort, wo wir unterwegs sind, ja klar. Genau, hat sich extrem viel da in den letzten 10 Jahren, oder?
Absolut, absolut. Ja. Und Endkunden haben ja immer noch mehr Wünsche und Service Provider, und das können dann deliveren.
Realisieren, ja.
Genau, und wir müssen dann sozusagen den Business Case können, also wir müssen immer wirklich überall ein bisschen voraus sein. Was cool ist, muss ich sagen, zum Leute heiren, weil alle finden das mega spannend und wollen da mitwirken. Aber ja, genau. Also manchmal haben wir auch Sachen entwickelt, wo ich nachher muss sagen, ja, hätten wir vielleicht nicht, also hätte es nicht gebraucht. Aber ja,
wir haben das viel gehört. Gehört ja wahrscheinlich auch etwa die mal mit dazu, oder? Also vor allem, wenn man, ich sage immer so, man sagt dem technisch vor dem Bedarf agiert, das heisst, bevor tatsächlich die Nachfrage da ist, schon so als Trendsetter sein oder andere vorausmarschiert und dann etwas entwickelt und zur Verfügung gestellt und nachher stellt sich raus, eigentlich ist das doch, man hat zwar darüber geredet, aber an und für sich praktisch brauchen es die wenigsten. Oder? Das gehört halt dazu, wenn man das macht.
Genau. Ja. Ganz genau, ganz genau.
Also ihr seid in dem Sinn, vermutlich bis zu einem gewissen Grad, für das, was ihr macht in dieser Nische, auch Trendsetter.
Ja, definitiv, definitiv. Also wir merken das auch übrigens, weil grosse Firmen wie Microsoft zum Beispiel, also wir haben mit Microsoft Corp immer noch wöchentlich fast Gespräche, wo wir merken, wo sie einfach unser Wissen wollen wissen.
ihr wisst besser, wie ihre Lizenzierung funktioniert, wie sie selber. He?
Also ja, Lizenzierung ist das eine, oder? Aber ja. Sie haben natürlich auch ganz andere Interessen. Was laufen da für Technologien? Was wächst? Was wird für dieses und jenes gebraucht? Und so weiter und so fort. Und wir sind da natürlich hoch verschlossen. Also wir wissen, erstens wissen wir, dass das wie Gold ist. Also extrem viel wert ist.
Klar,
auf der anderen Seite, wie ich schon gesagt habe, wir sind auf der Seite vom Kunden. Also wir wollen die eher umgekehrt erreichen, herausfinden, was sie da vorhaben und dem schauen, dass wir das dafür vorbereitet sind und gehen eigentlich nichts weiter.
Jetzt, wir haben ja darüber geredet, es gibt sehr wohl auch Mitbewerber. Du hast das ein bisschen beschrieben, woher die kommen, was die so machen. Was ist der Grund, warum ein Kunde sich jetzt für Octopus entscheidet und nicht für irgendeine andere Lösung?
Ich habe zwei Sachen, die ich da erwähnen kann. Das eine, muss ich wirklich sagen, Technologie selber. Also die meisten SAM-Tools gibt schon seit Ewigkeiten und Und die sind, ich sage jetzt mal, auf alte Technologien gebaut worden und über die Jahre ist es gewachsen und gewachsen und gewachsen und immer komplizierter geworden, sage ich jetzt mal. Und wir merken, wir mit unserer Technologie, die ziemlich modern ist, alles auf dem neuesten Stand ist, sind einfach wie einfacher in der Nutzung, schneller im Deployment und man kommt eigentlich schneller mit unserer Technologie als Ziel im Vergleich mit anderen. Also wir sind eigentlich bei jedem Projekt gibt es irgendeinen Proof of Concept, wo zuerst mal getestet wird, verglichen wird. Mhm. Aber wirklich 99% von allen Cases gewinnen wir eigentlich.
Okay, also das spricht eine klare Sprache. Ja.
Mhm. Absolut. Mhm. Aber ich muss auch sagen, die anderen Tools, die kosten mehr. Also Preis ist sicher auch ein Faktor. Also wir sind ein bisschen günstiger als die anderen. Mhm. Aber ich muss auch sagen, manchmal können wir nicht so viel wie die anderen. Also wir haben jetzt nicht für jeden Hersteller auf dieser Welt irgendeine Lizenzierungslösung. Was vielleicht andere haben, oder? Also, wenn man global die grössten Software Asset Management Firmen anschaut, dann haben sie wirklich, können sie das, was wir nicht können. Mhm. Also, ist immer so ein bisschen die Frage, mit wem reden wir, was hat er für ein Bedürfnis? Aber ich würde sagen, wir covern eigentlich 80% von dem, was alle Firmen brauchen, was meistens ausreichend ist.
Das sind die beiden quasi, sag ich mal, Hauptfaktoren. Technologie, sei schon Preis, wo den Kunden dazu motiviert, sagen, Octopus ist für mich die richtige Lösung.
Genau, also mit der Technologie wollte ich auch noch erwähnen, das ist wirklich auch ein Mehrwert. Wirklich ist, dadurch, dass es so einfach ist zum Brauchen, wir geben amix wirklich nur 2 Stunden Training und dann können die Firmen das wie mit ihren eigenen IT-Leuten installieren, ausrollen. Ich weiss, mit anderen Tools muss man da Consultants buchen über Tage, Monate und alles. Und es wird ein riesiges Projekt.
SAP-Einführung im Vergleich zu irgendeiner einfachen Cloud-Lösung, wo man mehr oder weniger selber kann sich zweckstiefeln, oder?
Genau. Also wir geben wirklich allen 2 Stunden Training, dann wissen sie, wie es funktioniert, dann machen sie mal selber. Und sagen wir, 1-2 Wochen später schauen wir nochmal, wie das gelaufen ist. Dann machen wir nochmal 2-Stunden-Session. Ja. Aber nach, ich sage jetzt mal, 3-4 dieser 2-Stunden-Sessions läuft das Ding.
Drehen die selber, ja. Das hilft euch natürlich massiv auch, eure Lösung zu skalieren, oder? Sonst müsstet ihr ja Consultants haben ohne Ende, oder?
Ganz genau. Also das ist wiederum eben auch gut gewesen für uns, muss ich auch sagen, dass unsere Kunden eben die IT-Dienstleister sind, weil das sind alles Techies, die sind extrem gut skilled.
Und logisch,
ja. Dann muss man...
Also vor allem die bei den Service-Provider natürlich sowieso noch viel ausgeprägter wie der Unternehmer, denke ich.
Ja. Ganz genau. Also das Onboarden sozusagen ist bei uns immer extrem reibungslos abgelaufen, wenn ich das jetzt anschaue oder höre von den Mitbewerbern. Und das spricht sich dann auch um. Wir haben auch mehrere Kunden, die eben grössere Software-Management-Tools im Einsatz hatten und das nie geschafft haben, richtig auszurollen und dann geswitcht sind auf unsere Lösung.
Spannend, sehr interessant, also wirklich ein absolutes Nischenthema und ich muss sagen, bevor ich mich mit dem ein bisschen beschäftigt habe, da in der Vorbereitung und jetzt auch in dem Gespräch mit dir, ist das für mich ein Buch mit 7 Siegel gewesen. Was ist vielleicht am Schluss so momentan noch euer aktueller Engpass? Also was ist das, was euch am meisten behindert jetzt, um euch weiterzuentwickeln?
Ja, also ich habe das Gefühl, so teammäßig und auch in dem prozessmäßig sind wir eigentlich wirklich top aufgestellt mittlerweile. Das ist wirklich ein riesen Vorteil, wenn man mit Ingenieuren zusammenarbeitet, weil die automatisieren alles und haben Prozess für alles. Das ist top.
Die haben keine Lust, etwas 2-3 Mal fahren zu machen, oder? Ja.
Genau. Challenge ist für uns mehr so, wie ich schon vorher ein bisschen angedeutet habe, oder jetzt geht alles so ein bisschen Cloud, es gibt mega viel so Reports, wo gewisse Sachen empfehlen, und Firmen, sage ich jetzt mal, machen einfach basierend auf diesen Reports oder Empfehlungen, machen sie etwas, also sie migrieren in die Cloud als Beispiel und dann eben werden sie überrascht, dass das alles massiv teurer ist als vorher und sind dann verwirrt und es ist immer so ein bisschen ein Chaos in den Firmen und wenn wir dann mit ihnen reden, merken wir so, ey, was ist denn Strategie, weißt, was wollen wir denn überhaupt und was ist denn für euch wichtig? Das mal zu verstehen, das ist unsere grösste Challenge aktuell, dass wir dann auch die richtigen Values können dann deliveren. Darum habe ich so das Gefühl, ja, je länger, je mehr gehen wir auch ein bisschen so in die Business Consulting Schiene rein. Und dort, das ist, wir sind bis jetzt wirklich immer so, ich sage jetzt mal, Techies gewesen, fokussiert auf Technologie, Daten. Und jetzt kommen so ein bisschen die Business-Themen auch rein. Aber wie ich schon vorher erwähnt habe, mit VMware, wenn man jetzt VMware nicht mehr will, irgendeinen neuen Hypervisor nicht, gibt es auch verschiedene Varianten, oder? Also wenn man zum Beispiel will, eben Hybrid unterwegs sein, dann kann man vielleicht Nutanix nehmen. Wenn man aber Microsoft committed ist, dann kann man Hyper-V nehmen. Oder wenn man ganz andere Pläne hat, kann man irgendwie KVM nehmen. Also das sind dann Themen, ja, wo Business oder Geschäftsleitung muss entscheiden. Und klar, man merkt, die verstehen es auch nicht unbedingt, was gerade passiert und abgeht. Und darum müssen wir jetzt langsam auch in die Business-Consulting-Schiene. Oder ich sage jetzt mal Software-Asset-Management generell, das ist ein Thema für uns.
Okay. Ja, da wünsche ich euch viel Vergnügen dabei, muss ich sagen, weil als Strategieberater kenne ich mich ja da ein bisschen aus, nicht jetzt unbedingt in dieser Disziplin, sondern in einer anderen. Ich werde dann vor allem auch feststellen, dass die Kunden oft selber nicht wissen, was sie wollen. Das ist so der Kern von Business Consulting, oder? Und dann muss man den Kunden wirklich an der Hand nehmen und dann dort herführen, dass er selber versteht und erkennt, was er tatsächlich will. Also wird sicher eine spannende Reise werden für euch, ja.
Ja, also spannend ist es immer, muss ich sagen. Es wird einem nie langweilig. Definitiv nicht.
Bahadur, vielen herzlichen Dank für die spannenden Einblicke, ja, und deine Geschichte, die du uns da mitgebracht hast von eurem Unternehmen, das ist wirklich etwas sehr Spezielles und eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute auf eurer Reise und vor allem auch noch ein gutes Geschäftsjahr, ja.
Danke vielmals, Russ. Danke vielmals für die Einladung, dass du so eine Plattform gegeben hast, wo wir uns auch präsentieren können. Es war sehr spannend gewesen, auch für mich.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels 5a gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandtl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest in diesem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf urs.brandtl@kmu-mentor.ch.